Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Marienbad hatte sich nach seiner Anbindung an die Franz-Josefs-Bahn Ende des 19. Jahrhunderts zu einer urbanen Insel in der böhmischen Provinz entwickelt. Während der Saison wurde es zu einem magnetischen Ort für jüdische Kulturen, zu einem der Zentren des Jiddischlandes. Es bot Juden aller Sprachen, Frömmigkeitsrichtungen und Weltanschauungen fern ihrer heimischen Städte und Städtel ein vertrautes Umfeld. Ein gesetzestreues und koscheres Leben war hier ebenso möglich wie ein klandestiner Rückzug in großstädtische Anonymität. Die meisten jüdischen Sommerfrischler waren wohlhabend und bemittelt, denn reisen konnten nur diejenigen, die, wie Sholem Aleichem bemerkte, Gott mit Geld gesegnet und mit Leibesfülle bestraft hatte. Ein Kuraufenthalt galt selbst bei eiserner und blühender Gesundheit in der kleinen ostjüdischen Oberschicht geradezu als Statussymbol. Renommierte Zeitungen und Magazine aus halb Europa schickten während der Saison ihre Reporter in das 4.500 Einwohnerstädtchen. An Schreibstoff, die Klatschspalten und Feuilletons zu füllen, mangelte es nicht. Denn neben Kaisern und Königen, Politikern und Professoren pflegten auch zahlreiche Künstler die Sommermonate in Marienbad zu verbringen. Marienbad, das Juden noch zu Goethes Zeiten ein dauerhaftes Wohnrecht verwehrt hatte, bot seinen jüdischen Gästen aus Ost und West ein reichhaltiges Kulturprogramm. Großen Anklang fanden die sogenannten ostjüdischen Abende. Schauspieler lasen, untermalt von Gesang und Musik, aus den Werken berühmter jiddischer Dichter. Dichtern, denen die Kurgäste womöglich nachmittags auf der Promenade begegnet waren. Sholem Aleichem und Isaac Leib Peretz zum Beispiel oder dem New Yorker Arbeiterpoeten Morris Rosenfeld. An warmen Sommerabenden konnten die Kurgäste auch im großzügig angelegten Garten des Hotels Schloss Miramonte Aufführungen bekannter Künstler aus Wien und Prag beiwohnen, die sich, wie Josef Finkelstein beobachtete, mit ihrer Kunst um den Beifall der Menge bemühten. Besonders gespannt war Finkelstein auf einen Konzertabend mit der hervorragenden Wiener Interpretin volkstümlicher jüdischer Lieder, Hilda Dulitskaya. Jiddische Lieder vor einem vornehmen internationalen Publikum. Die 1892 in Kiew geborene und in Wien lebende Hilda Dulitskaya gehörte zu jenen jüdischen Sängern und Schauspielern, die nicht zum Kuren nach Marienbad kamen, sondern zum Arbeiten. Sie mussten sich in den Sommermonaten die finanzielle Grundlage schaffen, um über den Winter zu kommen. Auftritte im Walhalla, Leitner oder Schloss Miramonte waren bei den jiddischen Künstlern begehrt. Und ebenso groß war die Herausforderung, die Gunst des verwöhnten Publikums zu gewinnen. Hilda Dulitskaya schien es zu gelingen, denn sie gastierte bis zu ihrer Auswanderung nach Palästina 1938 allsommerlich in Marienbad. Ihr Abend mit jiddischen Liedern im Miramonte war, wie Josef Finkelstein berichtete, bei Juden wie bei Christen ein großer Erfolg. Er schreibt: Diese seltsam traurigen Lieder weckten ein geradezu ungewöhnliches Erstaunen. Für die einen, die die Worte verstanden, waren sie ein Echo des eigenen Schmerzes, ihrer Trauer und ihrer Leiden und dieser ewigen Sehnsucht, die den jüdischen Menschen von seinem ersten Weinen auf dieser Welt bis zu seinen letzten Lebenstagen begleitet. Die anderen waren von diesen Liedern bezaubert durch die ungewöhnliche Exotik der jüdischen Seele. Und wenn Volkslieder die Seele eines Volkes widerspiegeln, dann kann man sowohl in den jüdischen Liedern als auch in der jüdischen Seele Tränen der Leiden und Sehnsüchte von 2000 Jahren finden. Deshalb wecken diese Lieder einen so ungewöhnlichen und seltsamen Eindruck und deshalb unterlag das internationale Publikum ihrem Zauber und forderte mit Beifall, der nicht aufhören wollte, immer noch weitere Zugaben. Auf dem nächtlichen Heimweg vom Miramonte zurück in die Stadt kam Finkelstein mit Hilda Dulitskaya ins Gespräch. Es war eine Begegnung, die Finkelstein nicht vergessen sollte. »Kennen Sie gebürtig?« wandte sich Frau Hilda Dulitskaya an mich. »Er ist nämlich der Autor und Komponist der von mir gesungenen Lieder. Aber nicht nur in der Tschechei oder in Polen, sondern auch in Amerika und an anderen Orten, wo viele Juden leben, singt man seine Lieder. Einige von ihnen haben sich so in unsere Seele hineinversetzt, dass ihr Autor schon seit langem anonym ist, dass seine Lieder in die Schatzkammer unserer Folklore Eingang gefunden haben und im wahrsten Sinne dieses Wortes zu Volksliedern geworden sind. Wenn Sie mal wieder in Krakau sind, müssen Sie diesen jüdischen Liedermacher unbedingt besuchen. Ich bin sicher, dass Sie mir für diesen Ratschlag dankbar sein werden. Es bedurfte eines weiteren kulturellen Ereignisses, ehe sich Finkelstein tatsächlich auf den Weg zu diesem jüdischen Liederdichter machte. Im Herbst 1936 war er zur Eröffnung einer Ausstellung jüdischer Künstler im Krakauer Akademischen Haus eingeladen. Gezeigt wurden unter anderem Plastiken und Gemälde von Leon Schönker und Abraham Neumann, zwei der bedeutendsten polnischen jüdischen Maler der Zwischenkriegszeit. Besonders beeindruckt war Finkelstein von einem großformatigen Porträt, das einen Mann mit gutmütigen Augen und angegrauten Haaren mit einem jungen, wirklich hübschen Mädchen an seiner Seite zeigte. Auf die Frage, wer das sei, antwortete ihm Leon Schönker: Das ist ein Porträt unseres vortrefflichen Komponisten und Volksliederautors Gebirtig mit seiner Tochter. Als Dank für seine Kunst habe ich ihm dieses Bild geschenkt. Auf jeden Fall sollten Sie diesen Menschen kennenlernen. Nach dieser Begegnung befolgte Finkelstein den Ratschlag, den ihm die jiddische Sängerin Hilda Dulitskaja und der polnisch-jüdische Maler Leon Schönker gegeben hatten. Er machte sich auf in ein Viertel, das andersartiger als das mondäne Marienbad nicht hätte sein können. Ins Krakauer Ghetto, wie Krakaus jüdisches Viertel Kazimierz immerhin gemeinhin genannt wurde. Er schreibt: Mordecai Gebirtig, Autor und Komponist von Liedern, die in der ganzen jüdischen Welt gesungen werden, wohnt direkt im Herzen des Krakauer Ghettos. Ich treffe ihn in seiner kleinen Einzimmerwohnung, die schon äußerlich davon zeugt, wie arm und schwer das Leben seines Besitzers ist. Ein blasses, verbrauchtes Gesicht, nur seine Augen sind noch voller Feuer. Vor mir sitzt, arm wie das jüdische Leben selbst, ein wahrer, gottbegnadeter Künstler und erzählt mir von seinem Dahinvegetieren, von seinen künstlerischen Wünschen und von seinem Leiden. Finkelstein war der erste zeitgenössische Journalist, der über Gebirtig eine, wie man es heute nennen würde, Home Story schrieb und einen Einblick in Gebirtigs Lebenswelt bot. Schon als 8-jähriger Junge sang er beim Chassan sowie im Chor des ersten Ensembles von Goldfadens Theatern. Aus ganzem Herzen verlangte es ihn zu lernen und er wollte vor allem Noten lesen können, doch der Wille seines frommen Vaters war stärker als der Wille und das Verlangen des Knabens. Bis heute kann er als einer der bekanntesten volkstümlichen Komponisten jüdischer Lieder keine Noten lesen. Auf seiner kleinen Flöte, die er meisterhaft beherrscht, spielt er seine Melodien, die dann später von Personen, die Noten kennen, verewigt werden. Vor kurzem hat die Krakauer Judenheit, materiell unterstützt auch von amerikanischen Juden, eine Sammlung von Volksliedern dieses seltsamen Menschen herausgegeben. Ein kleiner Laden mit alten Möbeln sichert ihm und seiner Familie ein Stück Brot. So mancher hat mit seinen Liedern schon ein beträchtliches Vermögen verdient, aber beim Komponisten selbst schaut aus jeder Ecke das Elend hervor. Von früh bis spät in die Nacht arbeitet Gebirtig in seinem kleinen Kramladen und bemüht sich mit Hammer und Werkzeug alten Möbeln ein besseres und moderneres Aussehen zu geben. In diesem Laden ist mehr als eine Volksliedperle entstanden, die vielleicht ewigen Wert finden wird als Echo der Schmerzen und Sehnsüchte unserer Zeit. Im Takt seiner Hammerschläge entstehen im Kopf dieses seltsamen Komponisten, der keine Noten lesen kann, wunderschöne jüdische Melodien. Und vielleicht weckt der Schlag dieses Hammers in seiner Künstlerseele den Eindruck des Schlagens gegen sein eigenes Herz und all die jüdischen Herzen, die seit Hunderten und Tausenden von Jahren Tag für Tag wie mit einem Hammer geschlagen werden. Und im Takt der Hammerschläge entstehen Lieder voller Tränen, Wehmut und Traurigkeit, die unser ganzes Leben von Anbeginn bis zum letzten Atemzug. Darf ich Ihnen ein Lied vorsingen, fragt mich dieser bescheidene Künstler. Und nach einer Weile vergesse ich, dass ich beim Autor und Komponisten der bekanntesten unserer Volkslieder bin. Und mir scheint, als sähe ich diese Massen, von deren Schmerzen und Leiden hier gesungen wird. Und wie mit der Traurigkeit dieser Lieder die ganze ärmliche Behausung des jüdischen Ghettos weint. Finkelsteins Artikel erschien am 8. November 1936, fast auf den Tag genau 2 Jahre, bevor in Deutschland die Synagogen brannten und sudetendeutsche SA-Männer auch die Marienbader Synagoge in Brand setzten. 1936 war das Jahr, in dem Gebirtig auf dem Höhepunkt seines Erfolgs schien. Zu seinem 30-jährigen Schaffensjubiläum hatte im Frühjahr ein Krakauer Kreis von Freunden und Verehrern das Buch »Meine Lieder« herausgegeben, das 52 seiner Lieder mit Noten enthielt. Zur selben Zeit, Ende März 1936, hatte Gebirtig sein wohl bekanntestes Lied verfasst, »Es brennt«. Geschrieben hatte er es unter dem Eindruck eines Pogroms in der südlich von Warschau gelegenen Kleinstadt Pszczytyk und des immer gewaltsamer werdenden Antisemitismus in Polen. Eine prophetische Vorwegnahme der kommenden Schrecken und der Vernichtung des osteuropäischen Judentums unter der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Es brennt sollte zum Kampflied und zur Hymne der jüdischen Widerstandskämpfer in den Ghettos und Wäldern werden. Es war das Lied, was hat Gebirtigen gemacht unsterblich. Das Lied, das Gebirtig unsterblich gemacht hat. Es brennt, Briedelach, es brennt. Und unser Ohren steht nebach brennt. Weise Winden mit ihr Gossen, reißen, brechen und zerblasen, starker noch die wilde Flammen, als herumscheun brennt. Und er steht und guckt, da soll sich mit verleigter Hand. Und er steht und guckt, da soll sich unser Städtel brennt. Es brennt, Brüder, es brennt. O wehe, unser armes Städtchen brennt. Böse Winde jagen, gieren, reißen, brechen und sie schüren stärker noch die wilden Flammen. Schon alles ringsum brennt. Und ihr steht und gafft nur herum, die Arme verschränkt. Und ihr steht und gafft nur herum, unser Städtchen brennt. Dankeschön.